Radio 1.
Am 22. Oktober nächste Woche also wird in der Akademie der Künste das Manfred-Krug-Archiv eröffnet. Manfred Krug ist ja einer der wenigen Künstler, denen es gelungen ist, sowohl in der DDR und dann auch in der BRD Karriere zu machen und auch die Nachwendegeneration, die Nachwendekinder, also auch meine Generation, für die kann ich sagen, wir lieben ihn immer noch. Die DVD-Box von Auf Achse wandert seit Jahren heiß begehrt durch meinen Freundeskreis und ich habe auch alles geschaut. Und über Manfred Krug und das Manfred-Krug-Archiv spreche ich jetzt mit Thorsten Musial. Er ist der Leiter des Archivs Film und Medienkunst der Akademie der Künste und jetzt hier zu Gast im Studio 1. Herzlich willkommen.
Hallo und danke für die Einladung.
Warum braucht Manfred Krug ein eigenes Archiv?
Eine schöne Frage. Im Prinzip, wenn man möchte, kann man ja seine Filme sehen, man kann seine Platten anhören.
Live sich bei mir um die DVD-Box bewerben.
Genau, live sehen kann man ihn allerdings nicht mehr. Aber die Frage ist ja auch immer, was wird in der Zukunft sein? Was ist hinter dem Bild, was wir alle von Manfred Krug haben? Gibt es da noch mehr zu entdecken? Wie hat er gedacht? Und das sind so Punkte, weshalb wir so ein Archiv überhaupt einrichten. Man wird diese Fragen nicht bis zum Ende lösen können, weil ja nicht alles in sein Archiv Eingang finden kann. Aber da können wir vielleicht noch drüber sprechen.
Ja, was ist denn in diesem Archiv zu sehen? Wie wird das aussehen? Was passiert, wenn ich da am 22. Oktober reinspaziere?
Ja, ist halt ein bisschen schwierig zu erklären, weil den meisten das Archiv eher ein unbekanntes Wesen sein wird.
Ja.
Aber wir sind, das kann ich gleich vorweg sagen, wir sind ein offenes Haus. Jeder kann zu uns kommen und kann sozusagen die Original-Dinge, die Originalbriefe, Drehbücher von Manfred Krug sich anschauen. Und das ist es eigentlich auch, was es gibt. Es sind die Unterlagen zu seiner künstlerischen Arbeit, es sind Drehbuchentwürfe, es sind Liedtexte. Er hat ja unter dem Pseudonym Clemens Kerber selber Liedtexte geschrieben. Es sind die Entwürfe zu seinen anderen literarischen Texten und viele, viele Ideen zu weiteren Projekten, die dann nichts geworden sind. Es sind aber auch ja, Dokumente zu seinen Filmen, Fotos, die allgemeinen Kritiken, aber auch Korrespondenz und natürlich die Tagebücher, von denen jetzt der dritte Band gerade erschienen ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind, auch wenn wir das Manfred-Krug-Archiv eröffnen, wir sind noch nicht am Ende dieser Reise angelangt, weil wir haben erst einen Teil des Archivs übernommen. Denn eine Karriere von fast 60 Jahren, da ist doch einiges übrig geblieben und das kommt sozusagen dann in weiteren Magen zu uns ins Archiv.
Und wo habt ihr das alles herbekommen? Von seiner Familie, von Freunden?
Ja, von seiner Familie. Das Übernehmen eines Künstlerarchivs ist jetzt vielleicht ein etwas längerer Prozess. Also mit Manfred Krug selber bin ich seit dem Jahre 2000 im Gespräch. Das war dann für ihn jetzt nicht wirklich ein Thema, weil er hatte andere Ideen noch im Kopf. Und danach mit der Familie halt auch gesprochen. Es kamen verschiedene Dinge dazwischen. Das muss man auch mal sehen. Seine Frau ist ja gestorben. Es gab Corona. Das hat das Ganze alles etwas aufgeschoben. Und nun sind wir seit...
Ja, und er ist ja auch selbst gestorben.
Ja, natürlich, natürlich. Aber wie gesagt, es hat ihn selber erstmal nicht so interessiert. Für ihn war die Gegenwart doch viel, viel wichtiger. Und sag ich mal, er ist ja bis zum Schluss auch aufgetreten. Das waren für ihn die Dinge, die ihn bewegt haben und nicht dieses Zurückblicken.
Jetzt hast du dich durch dieses Archiv durchgearbeitet, kennst viel davon. Wie hast du den Künstler, den Schauspieler, den Musiker Manfred Krug auch nochmal neu entdeckt? Was hast du Neues über ihn erfahren?
Das ist ja immer das Schöne bei uns, dass wir das Privileg haben, uns beruflich damit zu befassen, nicht nur einer Person, sondern eben auch Kunstwerken näher zu kommen. Ich habe viele seiner Filme schon im Kino gesehen, manche Sachen auch im Fernsehen. Natürlich nicht alle auf Achse folgen, muss ich gestehen.
Und ja, ich glaube, die allerletzten habe ich auch nicht mehr geschaut.
Bei Liebling Kreuzberg bin ich auch nicht ganz komplett dabei, aber viele seiner anderen Werke und aber trotzdem die jetzt nach den vielen Jahren noch einmal neu zu sehen, noch mal neu zu entdecken und vielleicht aber auch zu sehen, was er darüber gedacht hat. Und wie er dann auch gehadert hat mit den immer schlechteren Drehbüchern. Das ist vielen vielleicht nicht so bekannt, die Krug nur als Schauspieler kennen. Er war doch ein Mann des Wortes und er hat sehr gut, sehr pointiert geschrieben und deswegen waren ihm auch die Dialoge und die Drehbücher so wichtig. Von manch einem wurde er als seinem Freund Jurek Becker als Drehbuchverbesserer betitelt oder als Kritteler. Er galt manchem auch als unbequem, aber ihm ging es eigentlich immer um die Sache, um das Kunstwerk Und vielleicht war das auch ein Punkt, weshalb er dann irgendwann gesagt hat, jetzt ist es gut, ich drehe halt nicht mehr.
Und du sagst, das sind auch die Tagebücher. Was schreibt er denn da so über sein Leben und Werk? Was schreibt er zum Beispiel über seine Ausreise aus der DDR 1977, glaube ich? Wie verarbeitet er das alles?
Das ist ja nochmal ein weiterer interessanter Punkt. Er hat ja dieses Tagebuch 1977 begonnen. Ach. Und die Lektorin Christa Schädlich, die auch die Tagebücher mit rausgegeben hat und eine enge Vertraute von ihm ist, hat seit dieser Zeit eigentlich mit ihm gearbeitet oder hat ihn bedrängt, diese Tagebücher doch zu veröffentlichen. Und er dachte aber immer, es ist halt literarisch nicht so
wertvoll. Schreibt man erstmal für sich so ein Tagebuch.
So genau, also da war er doch, auch wenn er jetzt von vielen so als doch, er ist doch so selbstbewusst und so großkotzig teilweise. Nein, da war er doch sehr zurückhaltend und hatte seine Zweifel. Und interessanterweise gibt es eine Begegnung aus dem Jahr 1977. Es gab einen Kreis von Schriftstellern, zu denen auch Jörg Becker gehörte, die sich immer wieder trafen und sich gegenseitig vorlasen und dann hart miteinander ins Gericht gingen. Und zu einer dieser Lesungen hat Jörg Becker seinen Freund Krug mitgenommen. Da war auch unter anderem Günter Grass zugegen. Und Krug hat das erste Mal vorgelesen. Und hatte großen Bammel davor. Und es war aus diesem Tagebuch. Und um den Bogen noch mal zu schließen, ich konnte jetzt dieses ursprüngliche oder einen Teil dieses ursprünglichen Tagebuches lesen. Und es ist ja aus dem Moment herausgeschrieben. Und sozusagen diese Trauer, aber auch dieses Unverständnis, warum ihm quasi das jetzt widerfährt, warum das so sein muss, hat er damals schon wirklich so gut in Worte gefasst, dass man wahrscheinlich bei der Herausgabe gar nicht viel verändern muss. Es sind einzelne Sachen gestrichen und es ist ja auch nicht alles in diesen veröffentlichten Tagebüchern drin. Aber das ist etwas, was mich so fasziniert hat. Und der Punkt deswegen, ich habe das Privileg dieser Person besonders nahe zu sein.
Aber das können wir jetzt alle ab dem 22. Oktober.
Wenn genau, also jeder ist herzlich eingeladen. Und dazu muss man sagen, Manfred Krug ist ja nur ein Teil dieses Archivs. Es gibt ja andere, zum Beispiel Jörg Becker hat sein Archiv auch bei uns. Andere, mit denen er zusammengearbeitet, Ulrich Plenzhoff, hat einen Teil der Filme zu Liebling Kreuzberg auch geschrieben. Es sind andere Freunde von ihm da, auch Klaus Schlesinger, Inge Heime, der lange vertraut war. Es gibt also eine Menge zu entdecken. Und das ist eigentlich das Spannende an so einem Archiv, dass nicht ein Mensch, eine Figur isoliert dasteht und ich der Eckermann dieser Figur bin, sondern dass es viele miteinander verwobene Archive sind, die bis in die Gegenwart hineinreichen. Denn wir haben ja auch Archive von Künstlern, die noch produzieren. Tom Tykwer zum Beispiel jetzt, nenne ich es nochmal.
Jetzt lassen wir immer Manne zu Wort kommen, würde ich vorschlagen. Wir hören jetzt Musik von Manfred Krug. Thorsten Musial ist da und wir sprechen über das Manfred-Krug-Archiv. Und Thorsten Musial ist Leiter des Archivs Film und Medienkunst in der Akademie der Künste. Und jetzt hören wir den Song Du sagtest leider nur Gute Nacht von Manfred Krug.
Bald will ich langsam Mut und nach dem Heiratsantrag brachte ich dich nach Haus.
Manfred Krug, du sagtest leider nur Gute Nacht und Manfred Krug bekommt in der nächsten Woche ein eigenes Archiv in der Akademie der Künste und zu verdanken hat er das auch Thorsten Musial, dem Leiter des Archivs Film und Medienkunst von der Akademie der Künste, der heute hier zu Gast ist. Nochmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo.
Manfred Krug war wirklich ein großer, großer Musiker und manchmal denke ich mir so, vielleicht hat auch seine Popularität als Schauspieler so ein bisschen ihm die Chance genommen, nur als Musiker wahrgenommen zu werden. Ich glaube, er hätte durchaus das Zeug gehabt, einfach nur als Musiker seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Welche Rolle spielt Musik im Archiv, was er jetzt macht?
Spielt natürlich eine große Rolle und das ist der Vorteil des Archivs an der Akademie der Künste, dass wir mehrere Künstlerprofessionen betreuen können. Und er ist nicht der Einzige, der sozusagen nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Autor und jetzt ganz als Musiker unterwegs ist. Insofern passt er sehr gut zu uns und man kann vieles entdecken, man kann viele von seinen Liedtext- und Liedtextenentwürfen entdecken, sozusagen die Lyrik. Das ist eine ganz spannende Sache. Wenn man sozusagen auf sein Leben nochmal schaut, er selber hat das auch immer ein bisschen understatementmäßig gesagt, er ist in der DDR in eine Lücke gesprungen als Sänger, weil er sich jetzt nicht als besonders guten Sänger empfand, aber mit diesem jazzig angehauchten Schlager war er der Einzige. Aber man muss noch da sagen, es kommt noch etwas anderes dazu. Er hat tolle Musiker gehabt, mit denen er arbeiten konnte. Klaus Lenz, Günter Fischer, der tolle Arrangements geschrieben hat. Uschi Brüning, die nächste Woche übrigens auch zu Gast sein wird und eine enge Freundin von ihm auch war. Aber etwas, was man, glaube ich, so nicht mehr transportieren kann, weil es nur wenige Aufzeichnungen davon gibt, ist der Umgang mit seinem Publikum. Und der war ein ganz besonderer, weil er mit dem Publikum in den Konzerten wirklich eng interagiert hat.
Ja, unser Publikum hat sich auch gerade bemerkbar gemacht und
ja.
ist lieber gegangen.
Nein, wirklich toll. Er ist auf sie zugegangen, er hat mit ihnen gesprochen, er hat wirklich auch Moderationen gemacht, die über das Tagesgeschehen, auf das Tagesgeschehen eingriffen und sehr dankbar waren. Es gibt, das ist jetzt auch noch ein weiterer Werbeblock vielleicht fürs Archiv, es gibt eine unwahrscheinliche große Anzahl von Fanbriefen, Fanalben, ja, glaubt man nicht, also auch, es kann auch Fans von Männern geben, ganz toll jedenfalls, wo man das auch nochmal nachvollziehen kann, wie diese enge Beziehung war zwischen Publikum und ihm.
Was heißt Fanalben? Da haben die Fans dann Alben für ihn aufgenommen?
Nicht Fanalben, in dem, sagen wir mal, wir sprechen jetzt von einem Fotoalbum oder einem Papieralbum, also wo sie entweder selber Einträge reingemacht haben, Briefe geschrieben haben. Wir haben ja jetzt ein Liebeslied gehört. Die meisten seiner Texte sind auch Liebestexte, aber sie haben den Menschen natürlich aus der Seele irgendwo gesprochen und das haben sie ihm zurückgespielt. Und, da können wir vielleicht auch noch drüber sprechen, Krug war ja jemand, der sehr ehrlich war, sehr offen war und auf der anderen Seite sozusagen wie so eine Art Volksschauspieler auch wirkte, was viele dazu auch verleitet oder animierte, Gedanken oder Vorstellungen in ihn hinein zu projizieren. Nicht deswegen ist er eine große Werbeikone geworden. Und viele wollten sich mit ihm schmücken. Das kann man auch entdecken, wie viele Angebote er jeden Tag bekommen hat. Mach mal dies, mach mal das, sei mal hier, sei mal dort. Viele kennen ihn vielleicht bloß noch als die Werbefigur der Telekom-Aktie.
Ist denn da auch in so einer dunklen Ecke des Archivs noch so eine Telekom-Aktie zu finden? Da hat er sich, war er ja auch
gesagt,
sehr unglücklich drüber, dass er das...
Könnte ich noch ein bisschen drauf hoffen. Der Kurs ist ja jetzt nicht so schlecht wieder, aber muss man mal schauen. Aber interessanterweise gibt es Dinge, die, von denen wusste ich jetzt gar nichts. Da sind irgendwelche Bierlaster oder es sind irgendwelche andere Dinge, die man eigentlich in so einem Archiv jetzt eher nicht finden würde. Also Museumsstücke, sage ich mal. Die Mütze aus Auf Achse ist natürlich auch dabei. Die Mütze aus Liebling Kreuzberg auch.
Auch der schöne Zimmermannshut aus Spur der Steine?
Der ist nicht dabei. Aber es sind so verschiedene Dinge, die man dort doch finden kann. Wer Krug ein bisschen genauer betrachtet hat, dem sind vielleicht auch seine Krawatten aufgefallen oder die Hosenträger. Und da gibt es dann auch, wir haben das einiges auch auf Instagram hochgepostet, es gibt eine Kollektion von Hosenträgern. Das ist etwas, was mich dann auch wieder überrascht hat, wo man natürlich auch die Frage stellt, muss das in einem Archiv bleiben oder hat es vielleicht auch etwas zu sagen? Können Sie sich ja selber mal auch überlegen, ob Sie so etwas in einem Archiv sehen wollen würden oder...
Wenn da seine Hüte sind, warum sollen seine Hosenträger nicht da sein?
Es sind nicht seine. Es ist eine Kollektion, wo man bestellen kann.
Okay.
Sozusagen ein Musterbuch. Es sind nicht seine Hosenträger. Soweit geht's.
Du sagst, er hatte dieses volksschauspielerische, dieses sehr nahbare. Man hat bei ihm immer das Gefühl, das ist so der von nebenan. Der wirklich auch ein empathischer. Ist das auch das Geheimnis seines Erfolges gewesen?
Das kann es schon sein, weil er natürlich sehr authentisch, dieses Wort zu benutzen, wirkte. Und die Sprache, die er hatte, auch sehr, wie ich und du. Also das war schon etwas, was ihn den Menschen nahe brachte. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, das ist ja auch ein Umgang mit der Popularität. Er hat dann immer gesagt, wenn er jetzt rausgeht, dann muss er sich verkleiden. Er ist jetzt der Manfred Krug, die Person, der Künstler, der jetzt rausgeht. Und der sozusagen der Kampf mit den Medien auch immer, die natürlich alles von ihm wissen wollten. Und sobald irgendein kleines Detail auch nur herauskam, ihn immer löcherten, zu Hause ständig anriefen. Deswegen auch sozusagen dieser etwas poltriger Umgang manchmal in der Öffentlichkeit. Ich würde sagen, das ist eine Art Schutzpanzer, auch für seine Familie. Das darf man nicht vergessen.
Jetzt ist gerade ein Album erschienen mit Neuinterpretationen von Manfred Krug. Und da sind wirklich viele, viele Künstlerinnen drauf. Von Charlotte Brandy, Moritz Krämer, Sebastian Matzen, Kesha Wahrer, die nicht Manfred Krugs Generation sind, die deutlich nach ihm zur Welt gekommen sind. Das Album heißt Das schöne Leben des Herrn K. Warum glaubst du, sind auch Künstler heute noch begeistert von ihm und auch ja, Zuhörer, Zuschauerinnen, warum funktioniert Manfred Krug immer noch so gut, der Herr K.?
Warum das so ist, weiß ich jetzt nicht genau, aber ich finde es auf jeden Fall gut. Das ist ja auch ein Teil der Aufgabe unseres Archivs, dass wir die vergangenen Künstler, die vergangene Geschichte zu bewahren, damit man wieder neu entdecken kann. Und das finde ich immer wieder toll, ob das nun Krugs Filme sind, da kann sich jeder ein eigenes Bild machen, ob er sagt, die sind noch relevant oder nicht, ob ich mir seine Musik nehme und sage, das finde ich toll, oder ich benutze sie und mache was Neues draus, das finde ich immer toll. Und insofern begrüße ich das sehr, weil nichts weniger würde uns leid tun, wenn dieses Archiv nur vor sich hin modern würde, um es mal mit einem schlechten Wort zu sagen, sondern es soll ja auch benutzt werden, im besten Sinne.
Wie komme ich rein nächste Woche? Eintritt ist frei?
Naja, sagen wir mal so, der Eintritt ist sehr moderat.
Okay,
7,50 €. Aber dafür gibt es ein ganz tolles Programm. Wir haben, also ich will jetzt nicht sagen, eine bunte Palette, aber wir haben versucht, nicht so sehr den Schauspieler in den Mittelpunkt zu bringen. Es gibt auch Ausschnitte von Filmen, auch die man nicht so kennt. Das Spannende ist ja, das Interessante ist ja, dass es, als wenn es so ein, auch heute noch ein gemischtes Publikum ist. Deswegen haben wir den Abend auch ein Star in Ost und West genannt. Es gibt ja Menschen, die mit ihm und seinen Filmen, seinen Liedern aufgewachsen sind, die ihn dann vielleicht 1977 verloren haben, so wie er sein Publikum verloren hat. Und die anderen, die ihn nur aus Liebling Kreuzberg kennen und vielleicht als den singenden Kommissar, die also sozusagen seine Lieder gar nicht so kennen. Das wollen wir beides verbinden, plus ihn als Autor und Menschen etwas näher bringen. Wir sprechen mit den Kindern Daniel und Stefanie, mit der er auch gesungen hat. Die Lektorin wird da sein, der letzte Chef des Labels, des Plattenlabels Almia wird da sein und mit Uschi Brüning sprechen. Und Uschi Brüning selber wird auch singen und dazu haben wir halt noch tolle Filmausschnitte von ihm als Sänger. Ja, also ich kann nur mehr als empfehlen. Es gibt noch, so sagt man zum Beispiel, weniger Restkarten. Das ist aber nicht gelogen. Es scheint doch sehr, sehr gefragt zu sein. Was mich auch freut, weil ich immer denke, wenn ein Künstler, es sind zwar nur 8 Jahre, aber es ist in Deutschland schon eine extrem lange Zeit, zumal er ja davor auch lange nicht mehr gedreht hat. Insofern finde ich es toll, dass er doch eine Relevanz zu besitzen scheint.
Also all das passiert dann nächste Woche am 22. Oktober. Und 7,50 € kostet der Eintritt. Ich habe darüber gesprochen mit Thorsten Musial über das Manfred-Krug-Archiv. Also nächste Woche ist dann die Veranstaltung und danach kann man sich immer anschauen. Richtig?
Genau.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Und wir hören jetzt einen Song von diesem Album mit Neuinterpretationen, worüber wir gesprochen haben, nämlich Maike Rosa Vogel mit dem Song Sie.
Seit heute allein.